und dann vom Plateau herunterfällt, die ruhende Energie wird dann in eine sich bewegende Energie umgewandelt. Oder sagen wir, ein Baum, der in Flammen aufgeht, wird aus der Energie des Holzes es wird entflammt. Oder sagen wir, die Energie eines Autos, was mit großer Geschwindigkeit auf eine Mauer zufährt, von der Mauer gestoppt wird. Die Energie des Autos wird dann umgewandelt und die Mauer zerfällt. So bleibt die Energie erhalten, geht nur in verschiedene Zustände über. Hitze, Wärme, Kälte, alles in dieser materiellen Welt ist nichts anderes als materielle Energie, die in verschiedene Zustände umgeht. Die Energie bleibt die gleiche. So, das ist der Energieerhaltungssatz. Es gibt jedoch so etwas wie ein Wunscherhaltungssatz. Etwas, was die Kavis noch nicht wissen. Unsere Wünsche bleiben erhalten und nehmen oder suchen sich einen bestimmten Ausdruck, entweder in diesem oder in einem nächsten Leben. Diese Wünsche begleiten das Lebewesen als eine Art, wie soll ich mich ausdrücken, Same, von dem aus in bestimmten Umständen eine bestimmte Pflanze kommt. Wir sehen das sehr viel bei unseren jungen Bhaktas und auch Bhaktis. Die kommen ins Krishna-Bewusstsein und plötzlich kommen diese Wünsche dann zum Ausdruck in einer Art und Weise, wo man wirklich sich wundert. Wir haben in einem Tempel, ich möchte das jetzt nicht zu genau einkreisen, um da niemanden in eine Art Misere zu bringen, eine Bhaktin gehabt, von der die ganze Welt angenommen hat, sie ist die Brahmacharini schlechthin. Und sie hatte auch ein Yoga-Zentrum geführt, wo sie das Zölibat gepredigt hat und so weiter. Nach 2 Monaten im Krishna-Bewusstsein sind ihre Wünsche, sind Samen, die sie in ihrem Herzen hatte, so zum Ausdruck gekommen, dass sie also jetzt am liebsten gestern schon geheiratet hätte. Und sie fragt sich, woher kommt das? Ich dachte, ich bin ganz und gar ein Mensch, der nur am Zölibat interessiert ist. Oder andere Devotees, die kommen, die merken plötzlich, sie wollen unbedingt nach Indien. Wir haben im Berliner Tempel einen anderen Bhakta, der ist auch Hare Krishna, sehr, sehr besondere Persönlichkeit, der ist in den Tempel gekommen und will unbedingt tanzen. Und wir sagen ihm, tu es nicht, das machen nur Eunuchen. Aber er will unbedingt tanzen. Wenn er Musik hört, dann sieht er in seinem inneren Auge sich da ich kann es jetzt nicht so genau machen, tanzenderweise durch die Raum und Zeit bewegen, und er kann sich das nicht erklären. Noch kann ich mir das, also ich kann es mir schon erklären, aber jetzt kommt die Erklärung, kommt gleich. Es gibt, jetzt haben wir 2 Beispiele genannt, wir könnten noch weitere Beispiele geben, aber in unserer Vorlesung kommt es uns heute auf etwas ganz und gar anderes drauf an, deswegen wollen wir das hier nicht unnötig plattwalzen. Ich denke, der Punkt ist auch verstanden worden. Wünsche, die sind nichts anderes als Reaktion auf bestimmte karmische Tätigkeiten, die wir in einem vorangegangenen Leben getan haben. Das ist eines der Ursachen für Wünsche. Es gibt zum Beispiel im Mahabharata verschiedene Persönlichkeiten, die auf eine sehr extreme Art und Weise handeln, und es wird dann aufgedeckt, wer sie in ihrem vorangegangenen Leben waren, was sie da für Aktivitäten getan haben, und so wird dann klar, warum sie in dem jetzigen Leben, also was da beschrieben wird im Mahabharata, auf eine ganz bestimmte, sich zu ganz bestimmten Tätigkeiten inspiriert sehen, inspiriert fühlen. Wir alle, die wir hier sitzen, dieser Punkt wurde schon oft gemacht, haben diese verschiedenen, noch nicht sichtbaren Wünsche, die in Samenform uns aus einem anderen Leben begleiten und die dann zu einem Art Ausbruch kommen. Manche von diesen Wünschen lassen sich sehr leicht mit Krishna-Bewusstsein in Einklang bringen, andere nur sehr schwer, und noch wieder andere, wenn die Ursache für unser Austritt aus dem spirituellen Leben werden, wenn wir uns nicht richtig darum gekümmert haben. Diejenigen, die zum Beispiel Halbgötter verehren, versuchen ihre Wünsche in Erfüllung zu bringen, indem sie das tun. Also diese machtvollen Regenten des materiellen Universums anrufen. Nun, wir im Krishna-Bewusstsein sollten uns, ganz gleich was für Wünsche wir haben, an Shri Krishna wenden. Denn er wird uns diese Wünsche läutern. Selbst wenn ein Mensch lustvolle Wünsche hat, sollte er, so heißt es, über Krishnas Rasa-Lila hören, sodass diese Wünsche geläutert werden und nicht in einer Art und Weise zur Erfüllung kommen, dass er sich weiter verstrickt ins materielle Dasein. Wer mit seinen Wünschen, ganz gleich was für welche eine Natur sie sind, mit Krishna zu Krishna geht, wird nicht verstrickt werden ins materielle Dasein. Das ist das Wunderbare an Krishna. Krishna versteht es, uns unsere Wünsche zu erfüllen, ohne dass wir in Maya geraten und ohne dass wir uns ins materielle Leben verstricken. Doch bevor wir das tun, müssen wir mehr über Krishna verstehen. Vita Raga Bhaya Krodha Mang Maya Mang Upashita Jnana Vo Jnana Vang Vasa Utamat Havam Agata. Befreit von Angst, befreit von Anhaftung, Angst und Zorn, haben in der Vergangenheit viele große Seelen durch Wissen über mich Liebe zu mir erlangt. Krishna ist so, wer sich mit ihm beschäftigt, wird in der Beschäftigung frei werden von Anhaftung, von Angst und von Zorn. Ohne dass wir uns darüber bewusst sind, sind wir voll von Anhaftung und voll von Angst, auch für spirituelles Leben. Uns Krishna hinzugeben, ist nicht so einfach. Und viele Leute, die es versuchen, haben Angst davor. Angst davor, ihr falsches Ego aufgeben zu müssen. Also ich möchte deswegen heute gerne ein wenig über Krishna sprechen, sodass, weil heute Ekadasi ist, wir uns noch ein bisschen mehr mit dem Thema Krishna beschäftigen können. Krishna hat vier Eigenschaften, so heißt es, die ihn von allen anderen Inkarnationen abheben und selbst von Narayan unterscheiden. Wer weiß, was diese vier Eigenschaften sind? Ich war der Chandra. Du bist der Chandra Commander. Oder eine der Eigenschaften. was sind die vier Eigenschaften Krishnas, die nur Krishna hat, keine andere Inkarnation und nicht mal eine Reihe.
Ja.
Ja. Sehr anziehend. Ja.
Ja, ich will es jetzt nicht jeden aufrufen.
Er ist von seinen lieblichen Geweihten umgeben, ja.
Krishna ist sehr schön.
Yes.
Und? Vierte?
Er vollführt wunderbare mannigfaltige Gespiele. Diese Eigenschaften muss eigentlich jeder kennen. Ich werde sie euch jetzt nochmal vorlesen.
Krishna, also erstens, er vollführt wundervolle, mannigfaltige Spiele, besonders seine Kindheitsspiele. Dann, er ist von Geweihten umgeben, die mit wunderbarer Gottesliebe ausgestattet sind. Dann, er kann durch sein Flötenspiel alle Lebewesen in allen Universen zu sich hinziehen. Und seine Schönheit ist so köstlich, dass nichts und niemand in der Schöpfung ihr gleichkommen kann. Ich möchte jetzt in der Folge gerne über diese Eigenschaften Krishnas ein bisschen sprechen. Erstens, Krishna vollbringt wunderbare Taten und Spiele. Im Brihat Vamana Purana sagt der Herr, ich halte viele berückende Spiele ab, doch wann immer ich an den Rasa Lila denke, den ich mit den Gopis vollführe, werde ich begierig danach, ihn erneut zu erfahren. Ein Gottgeweihter sprach, ich weiß über Narayan, den Gemahl der Glücksgöttin, und noch viele andere Inkarnationen des Herrn Bescheid. Gewiss sind all die Spiele solcher Inkarnationen aufregend, aber dennoch steigern die Spiele des Rasa-Lila, den Sri Krishna selbst vollführte, auf wunderbare Weise meine transzendentale Freude.
Krishnas Rasa-Lila ist höchst wundersam. Als er mit den Gopis tanzte, erweiterte er sich in so viele Formen, wie Gopis da waren, und jede der Gopis dachten, nur sie allein sei mit Krishna zusammen. Sehr wundersam. Manchmal wünschen wir uns als Prediger, dass wir in mehrere Formen erweitern könnten. Könnten wir viele Predigerprogramme gleichzeitig geben. Stellt euch mal vor, ihr würdet hören, dass Adi Shesh heute Abend in Worms lectured, in Wiesbaden, in Hamburg, in Bangkok, in Wroclaw, in und so weiter und so fort. Das würden wir sicherlich mit größter Aufmerksamkeit verfolgen, diese Situation. Das ist sehr besonders. So, Krishna nahm diese verschiedenen Formen an. Nun, jede dieser Formen hat sich in besonderer Art und Weise beschäftigt. Als die Devatas das sahen, kamen sie auf ihren Flugzeugen, um das zu sehen, denn das war so wundersam. Nur zu einer bestimmten Zeit spürte Krishna, dass die Gopis müde wurden von diesem Rasa-Tanz. Denn dieser Rasa-Tanz, müsst ihr verstehen, fand statt in einer Nacht Brahmas. Es war sehr lange. Es war nicht ein paar Stunden, sondern dauerte so lange wie die Schöpfung des Universums. Also es war sehr, sehr lange. Krishna hatte, bevor er den Rasa-Tanz ausführte, die verschiedenen Jahreszeiten gebeten, den Platz, wo der Rasa-Lila stattfand, in besonderer Weise zu dekorieren, sodass es dort Gegenden gab, wo die besondere Schönheit des Frühlings zu sehen war, Gegenden, wo die besondere Schönheit des Winters zu sehen war, Gegenden mit Herbstklima und auch mit Sommerklima. Die Pfauen kamen herbei zu diesem Rasa Lila und tanzten auch, als denn sie waren stolz auf ihren, wie soll ich mich ausdrücken, auf Shikoshta, der ihr Tanzlehrling war. Krishna hatte das Lila so eingerichtet, dass er manchmal mit den Pfauen tanzte und die Pfauen als Zeichen ihrer Wertschätzung ihm Pfauenfedern offerierten, die sie aus ihrem Federkleid Krishna darbrachten. Das beschreibt Shila Vishwanathacharavati Thakur. So, während des Rasa Lilas ergab sich auch, dass die Gopis, wie gesagt, sehr erschöpft waren und Krishna strich mit seiner Lotushand den Schweiß, der wie Perlen auf ihrer Stirn waren, davon und nahm so ihre Ermüdung weg. Was er auch tat, war, dass er mit seiner Flöte in den Boden steckte und sich daraufhin ein Kund bildete, ein kleiner See mit Trinkwasser, das die Gopis trinken konnten. All dies und mehr ist höchst wundersam. Es ist nicht erklärbar. Man hat jetzt in Vrindavan, das heißt jetzt 1870 war es, wo man es gemacht hat, einen dieser Kunden zu untersuchen, der Teiche, um festzustellen, wie tief die waren. Und man hat in ein 4 Kilometer langes Kabel versenkt und noch immer nicht den Boden gefunden. Das ist ein bodenloser Grund. Das ist alles nicht sehr gewöhnlich. Und das nur mit einer Flöte. Also die Flöte ist ja nur so groß gerade. Also, immerhin. Also, wir hören gleich über die verschiedenen Flötenarten. Nein, noch nicht hier. Wir können das aber herausfinden, actually, über Krishnas Flöte zu hören. Das ist die Perfektion des Daseins. So, anyway, wir könnten über die wunderbaren Taten und Spiele Krishnas sprechen, noch mehr sprechen, aber es ist vielleicht interessant für die Rasika Bhaktas unter euch herauszufinden, diese transzendentalen Taten und Spiele, die besonders hervorgehoben werden, beziehen sich alle auf das Rasa-Lila. Krishna tut ja noch andere wundervolle Spiele ausführen, wie zum Beispiel, dass er den Govardhan-Hügel emporhebt. Aber diese wirklich wunderbarsten Spiele sind alle mit dem Rasa-Lila verbunden. Das ist also eine der Eigenschaften Krishnas, die nie und nirgendwo in diesem Universum sonst gesehen werden. Nämlich, dass der Herr mit diesem Rasa-Lila ausführt. Krishna ist von liebenden Geweihten umringt. Das ist die zweite Eigenschaft. Wenn wir von Krishna sprechen, meinen wir Krishna nicht allein. Krishna bedeutet sein Name, seine Eigenschaften, sein Ruhm, seine Freunde, sein Zubehör, sein Gefolge. All das ist mit inbegriffen. Wenn wir von einem König sprechen, verstehen wir, dass er von Ministern, Sekretären, Militärbefehlshabern und vielen anderen Gefolge umgeben ist. In ähnlicher Weise ist Krishna nicht unpersönlich. Vor allem in seinen Vrindavan-Lilas ist er von den Gopis, den Kuhhirtenjungen, seinem Vater, seiner Mutter und allen Einwohnern von Vrindavan umringt. Und Krishna lässt sich zum Teil von diesen liebenden Devotis auch bestimmen. Jeden Morgen geht Krishna mit Nanda Maharaj, ich werde den Vorfall erzählen, als Krishna einst als Krishna das erste Mal die Kühe hüten ging. Er hatte Kälber. Und dann, da ging er mit Nanda Maharaj in die gewaltigen Kuhstallungen in Vrindavan. Nanda Maharaj suchte ihm die besten Kälber aus. Er sollte jetzt das erste Mal Kälber hüten gehen. Nanda Maharaj wollte sicherstellen, dass es nur sanfte, edelmütige Kälber von gutem Verhalten und guter Bildung waren. So, Mutter Yashoda war sehr besorgt, dass Krishna auch alles richtig machen würde und vor allen Dingen, dass es ihm im Wald ja gut gehen würde. Und deswegen gab sie Krishna bestimmte Sandalen mit, die das Prickeln der Steine und die Dornen abwehren sollte. Und sie gab auch Krishna einen Schirm mit, den Krishna über den Kopf halten sollte, sodass die Sonne ihn bloß nicht stören sollte. Aber Krishna war nicht sehr zufrieden damit. Er sagte, Mutter, wie kann ich die Schuhe und den Schirm annehmen, wenn meine Kälber keine Schuhe und keinen Schirm haben? Ich bin jetzt der Diener und Hüter der Kälber. Die müssen gut versorgt werden. Mutter, du musst jedem Kalb ebenfalls Schuhe geben und einen Schirm. So, Mutter Yashoda dachte denn darüber nach, ob das praktisch sei. Weil, was Krishna ihr sagte, ihr sehr wichtig war, aber sie kam dann zu dem Entschluss, dass es nicht praktisch sei, für jedes Kalb jetzt 4 Schuhe zu machen, und ging auch zeitlich nicht auf, und wer sollte es bezahlen? Und dann noch ein Schirm. Und dann nahm auch Krishna mich die Schuhe, die Mutter Yashoda gemacht hatte, und den Stern an, den Schirm an. So. Krishna hat also mit seinen Devotees einen sehr liebevollen und sehr intensiven und auch sehr interessanten Austausch, der nichts anderes tut, als die Liebe der Devotees zu ihm dann zu intensivieren. Im 10. Kanto des Srimad Bhagavatams, 31. Kapitel, Vers 15, klagen die Gopis: Lieber Krishna, während des Tages, wenn du mit deinen Kühen in den Wald von Vrindavan ziehst, erscheint uns ein Augenblick wie 12 Jahre. Und es fällt uns schwer, die Zeit zu verbringen. Und wenn du dann am Ende des Tages zurückkehrst, sind wir vom Anblick deines schönen Antlitzes so bezaubert, dass wir nichts anderes können, als dich unablässig anzuschauen. Wenn wir dann unsere Augenlider nicht mehr ruhig halten können, verdammen wir den Schöpfer Brahma als einen Dummkopf, weil er nicht weiß, wie man vollkommene Augen macht. Mit anderen Worten, die Gopis fühlten sich durch das Bewegen ihrer Augenlider gestört, weil sie für den Augenblick, in dem ihre Augen geschlossen waren, Krishna nicht sehen konnten. Das bedeutet, dass die Liebe der Gopis zu Krishna so groß und ekstatisch war, dass sie sich schon durch eine augenblicklange Abwesenheit Krishnas gestört fühlten. Und wenn sie Krishna sahen, waren sie ebenfalls gestört. Das ist ein Paradoxon. Die Einwohner von Vrindavan waren so angezogen zu Krishna, dass das ganze Dorf von Vrindavan immer mit in den Wald gehen wollte, wo Krishna seine Kühe hütete. Und Krishna konnte sie nur mit Mühe davon abbringen. Er sagte dem Nanda Maharaj, du hast so viele andere Sachen zu tun, bitte geh ins Dorf und kümmere dich um das Regieren. Und Yashoda musste er beschwichtigen. Und die Einwohner von Vrindavan konnten es nur tolerieren, von Krishna getrennt zu sein für den Tag, indem sie ständig Botschafter ausschickten, die guckten, was Krishna gerade machte, und dann zurückkehrten zu Nanda Maharaj und Yashoda, um ihnen Kunde zu geben, was Krishna gerade im Augenblick tat. Sonst war es für sie nicht möglich, ihr Leben, ihre Pranas im Herzen zu erhalten. Wenn dann die Tiere aus dem Vrindavan-Wald mit Krishna zum Vrindavan-Dorf kamen, verfielen sie in ein Wehklagen, wenn Krishna im Dorf verschwand. wird beschrieben, dass die Vögel, die so lange den ganzen Tag Krishna gesehen hatten, nicht mehr über das Dorf flogen und versuchten beim Fliegen Krishna zu sehen, wie er im Dorf war. Und die Rehe, die Krishna begleitet hatten, versammelten sich am Außenrand des Vrindavan-Dorfes und brachten dort die Nacht zu, um am Morgen ganz früh schon aufzustehen und zu erwarten, bis Krishna wieder herauskommt aus dem Dorf, sodass sie ihn wieder sehen können. Auf diese Weise seht ihr, wie die Bodhis, die Krishna umringen, sehr angehaftet sind an Krishna. Solch eine Liebe sieht man nirgendwo anders. Es wird beschrieben, dass Radharani sich oft verkehrt rum anzog, verkehrte Kleidungsstücke, weil sie so angehaftet war, weil sie so dachte an Krishna. Und es gibt auch eine Beschreibung, wo Krishna weil er so vertieft war in Radharani, aus Versehen einen Bullen versuchte zu melken. Es geht gar nicht. Da ist keine Milch vorrichtet da. Weil er so solch eine Anhaftung, solch eine transzendentale Liebe, wie wir sie eben beschrieben haben, ist nur in Bezug zu Krishna zu finden. Das ist einzigartig. Eine Gopi sagte zu Krishna: Wenn wir dich nachts treffen, erscheint uns die Nacht sehr kurz. Und es trifft nicht nur auf diese Nacht zu. Selbst wenn uns eine Nacht Brahmas zur Verfügung stünde, wäre es in unseren Augen nur ein sehr kurzer Zeitraum. Wir bekommen eine Vorstellung von Brahmas Nacht, wenn wir den folgenden Vers aus der Bhagavad Gita zu Hilfe nehmen. Nach menschlicher Zeitrechnung ergeben 1000 Zeitalter die Dauer eines Tages im Leben Brahmas, und ebenso lange wird seine Nacht. So, ihr könnt hieraus sehen, wie in der Anhaftung der Liebe die Zeit völlig irrelevant wird. In der Brahma Sanghita wird gesagt, dass in der spirituellen Welt, in Goloka Vrindavan, Zeit, das Verstreichen der Zeit nicht registriert wird. Das bedeutet, erklärt Jiva Goswami, dass die Bewohner von Vrindavan so intensiv in Krishnas Dienst beschäftigt sind, dass sie in diesem Dienst keinerlei Zeit empfinden. Das ist etwas, wenn ein Devotee, was man auch im Tempelleben manchmal erfährt, auch im Krishna-Bewusstsein schon, kennt ihr das auch, wenn ihr so vertieft seid in einem Dienst, der euch liegt, ist plötzlich der Tag weg und man hat es nicht mal gemerkt. Wenn auf Sankirtan, wenn es schwierig wird, dann ist es manchmal so, dass eine Stunde, die scheint nicht zu verstreichen. Kennst du das, Thomas? Manchmal schaut man immer auf die Uhr und man denkt, alle Uhren in dieser Welt haben halt schon verstanden, dass ein Mann, der sich mit einer Frau begnügte, auch in der Zeit, wo Polygamie heißt das Fremdwort, also viel, viel Weiberei. Sagt man so? Nee, viele Ehefrauen. Viel Weiberei ist noch was anderes, oder? Viele Ehefrauen erlaubt waren, war das schon damals klar, dass das der höchste Stufe, das noch höher ist, eine Frau zu haben, zu sein mit einer Frau. So, er sagte ihnen dann, es ist jetzt nicht möglich, ihr werdet geboren werden als Gopis. Und es gab zu Ramachandras Zeiten sogar Sprösslinge im Wald von Dandakaranya, die sich wünschten, mit Krishna zusammen zu sein, mit Ramachandra zusammen zu sein. Und er sagte, nein, ihr werdet geboren werden als Gopis. mit Ramachandra zusammen zu sein. Und er sagte, nein, ihr werdet geboren werden als Gopi. Also, warum sind diese Taten außergewöhnlich? Für dich, der du ein Mensch aus dem westlichen Kulturkreis bist, ja, außergewöhnlich,
dass auch
jemand, Ramachandra jetzt eine Brücke gebaut hat, zum Beispiel über den Ozean. Du würdest sagen, es ist auch eine außergewöhnliche Tat, dass Ramachandra das Meer in die Affen geführt hat, der Affen in die Rakshasas ausgeführt hat. Und du würdest die verschiedenen Fähigkeiten, die Ramachandra in seiner Rolle als Kshatriya, in seinem Spiel als Kshatriya geführt hat, als außergewöhnlich bezeichnen, wenn er zum Beispiel einen Pfeil geschossen hat in die ganze Welt, der dann in seinem Köcher wieder zurückkehrte. Das ist sicherlich außergewöhnlich. Doch das wird nicht. Doch hier, Krishnas Rasalila wird als wirklich speziell oder ganz unerreicht bezeichnet, weil es hier um etwas wirklich Einzigartiges geht. Nämlich den Austausch der transzendentalen Liebe zwischen der höchsten Persönlichkeit Gottes und seinen Geweihten, die in Madhurya Rasa, dem höchsten vertraulichen Rasa stattfinden, der die höchste Art der Beziehung zu Gott ist. Wir müssen es lernen, das bringt uns zu einem interessanten philosophischen Punkt. Das ist jetzt nur nackte Philosophie, was ich jetzt sage. Es wird ein bisschen ein Bruch sein in dem bisher Gesagten. Theozentrisch zu denken und nicht anthropozentrisch. Anthropozentrisch bedeutet zum Beispiel, du bist ein junger Mann, der in seinen ersten Jahren ist, du bist glaube ich noch unter 30, oder? Und du liebst es zu Kampfsport, hat eine Faszination auf dich, interessante Videos zu drehen und mit der Technik rumzuspielen und so weiter. Und wenn du über Ramachandra Spiele hörst, wie der auch sehr powerful ist, dann bist du sofort angezogen. Wow, außergewöhnlich, das werde ich nie erreichen. Gut. Aber Gott hat noch, Gott ist in einer ganz anderen Dimension als dein anthropozentrisches, also wenn du deinen Menschsein in den Mittelpunkt stellst. Du denkst, was, ein Rasalila ist gar nicht außergewöhnlich, da wird niemand niedergeboxt und so weiter und so fort. Da werden keine Brücken gebaut, nicht? Und so weiter und so fort. Doch denk mal, indem du Gott in den Mittelpunkt stellst und da merkst du tatsächlich, wie außergewöhnlich das ist. Hier wird Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, die Ursache, der Erhalter und der Vernichter dieses Kosmoses, kontrolliert von der Liebe seiner Devotis. Im Radha-Tanz spielen zum Beispiel Radharani mit Krishna ein Wettspiel und Krishna verliert und muss seine Flöte, die er als Preis eingesetzt hat, Radharani geben. Und wird Krishna sehr berührt, jetzt sich von seiner Flöte zu trennen und versucht, die Flöte zurückzukriegen. Aber Radha gibt sich schon, hat sich schon einer ihrer Manjaris gegeben, der Tulasi Manjari, die einfach wegläuft damit. Also hier wird plötzlich Gott, der Kontrollierer von allen Dingen, kontrolliert von der Liebe seiner Devotis. Das ist etwas sehr Außergewöhnliches. Das findest du nirgendwo. Du denkst aber, als neuer Bhakta, das ist, also, mit Bhakta meine ich jetzt nicht, wie wir das meinen, als neuer Gottgeweihter. Also, so anthropozentrisch, nicht? Das muss mit. Also Tätigkeiten, wo du dich irgendwie noch mit so einem Bezug zumindest von. Aber du musst verstehen, Ishvara Chandra, du bist eine bedingte Seele und dein Geist und dein Körper haben nichts mit deiner eigentlichen spirituellen Identität zu tun. Du spielst eine Rolle, die durch dein Karma dir vorgeschrieben ist und beginnst jetzt Karma-Yoga zu tun, was auch Bhakti-Yoga ist, das haben wir ja von Daniel Daswami gehört an dem Abend, wo du eine bestimmte Arbeit tust, die du tun kannst und magst, Computern, Zuckersäcke stemmen oder Mehlsäcke stemmen, Tempel zu Ishwaran, nicht zu und so weiter. Und gibst aber das Ergebnis voll und ganz zu Krishna und bist somit geläutert. Aber es gibt halt noch andere Stufen, wo man nicht mehr an eine bestimmte Art der Tätigkeiten anhaftet und auch nicht an das Ergebnis, sondern wo man einfach Krishna in reiner Liebe seiner ursprünglichen Position dient. So, Haribol, ich möchte hier, heute ist Ekadasi und ich habe noch ein Leseprogramm vor. Ich muss mich hier ganz gewaltsam entschuldigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen hören wir die anderen zwei Eigenschaften von Krishna. Ihr seid herzlich eingeladen, dazu kommen. Und wenn ihr noch Fragen habt vom ersten Teil, dann könnt ihr sie morgen stellen. Also aus der Schule verabschiedet.